Willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den weltweit führenden Redneragenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Heute treffe ich in Karlsruhe Peter Müller. Er ist Bundesverfassungsrichter und ehemaliger Ministerpräsident des Saarlands. Guten Tag und hallo, herzlich willkommen, Peter.
Hallo, grüße dich.
Peter, also die meisten Leute, nehme ich an, kennen dich aus deiner Funktion, natürlich aus dem Saarland als extrem erfolgreicher Ministerpräsident und jetzt aktuell als Bundesverfassungsrichter. Dennoch müssen wir mal ein paar Schritte zurückgehen, weil eigentlich warst du ja immer schon Richter. Und irgendwas ist passiert, dass sich jemand aus dem sicheren Richteramt rausgeholt hat und du bist in die Politik gegangen. Wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, das ist richtig. Also ich habe angefangen als Richter am Amtsgericht, war dann am Landgericht in Saarbrücken. Und dann kam der damalige CDU-Landesvorsitzende Klaus Töpfer, Bundesumweltminister, auf mich zu und hat bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Landtag zu kandidieren. Ich war da eher zögerlich und er hat dann ein ziemlich hinterhältiges Argument gebraucht. Er hat mir nämlich gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann machen das die, die du immer kritisierst. Und da habe ich kein vernünftiges Gegenargument gewusst und habe mich dann überzeugen lassen, den Weg zu gehen und habe für den Landtag kandidiert, bin Landtagsabgeordneter geworden, später parlamentarischer Geschäftsführer und Fraktionsvorsitzender.
Ja, das ging alles sehr schnell, ne?
Relativ, ja. Das hatte sich alles sehr zeitnah entwickelt. Das war nicht geplant. Ich habe da auch nicht an irgendwelchen Zäunen gerüttelt wie andere und erklärt, ich will hier rein, sondern es hat sich einfach ergeben.
Aber du bist ja sowieso immer schon politischer Mensch gewesen, also Mitglied in der Jungen Union, hast da auch Karriere gemacht. Und also kommst du aus dem politischen Haushalt, oder?
Ja, ich bin nach 68er, also politisch sozialisiert worden, nach der 68er Zeit. Das war eine sehr politisierte Zeit in allen Bereichen. Also in der Schule wurde heftig politisch diskutiert. Mein Vater hatte auch einen parteipolitischen Hintergrund, allerdings gehörte er einer anderen Partei an als derjenigen, für die ich mich entschieden habe. Im Jugendzentrum hat man die Frage erörtert, ist der Maoismus oder der klassische Marxismus die richtige Lösung? Und da waren eigentlich so ziemlich alle politiknah und das ist auch an mir nicht vorbeigegangen.
Aber das heißt, also Saarland ist ja natürlich klassisches Arbeitergebiet. Dein Vater, darf man da sagen, wahrscheinlich Mitglied der SPD.
Sozialdemokrat, ja.
Genau, was hat der denn gesagt, dass jetzt Peter dann zu den Schwarzen geht?
Der war da relativ souverän, muss ich sagen. Gefallen hat es ihm nicht, aber er hat akzeptiert, dass die Jungen wahrscheinlich aus einer gewissen Oppositionshaltung heraus dann auch mal andere Wege gehen. Ich persönlich glaube, mein Vater ist Sozialdemokrat geworden in den 50er Jahren, weil damals im Saarland alles schwarz war. Ich bin halt in einer Zeit groß geworden, in dem der Zeitgeist links geweht hat und habe mich dann auch für die andere Alternative entschieden.
Und also du hast es ja offenbar auch nie bereut, weil du hast ja dann eine extrem erfolgreiche Karriere gemacht. Also es geht ja das Gerücht, dass wenn du gesprochen hast als Abgeordneter, dass Oskar Lafontaine den Raum verlassen hat. Ist da was dran?
Also es ist schon so, dass es eine Zeit gab, in der Oskar Lafontaine sich im Landtag nicht angehört hat, was ich zu sagen hatte. Das hatte schon einen speziellen Hintergrund. Es gab damals eine Auseinandersetzung um Nebeneinkünfte, die Oskar Lafontaine während seiner Ministerpräsidentenzeit hatte. Und ich musste damals als parlamentarischer Geschäftsführer natürlich die Speerspitze für die CDU darstellen. Das hat ihm natürlich missfallen.
Also das heißt, das ist nicht zu seinen Gunsten ausgegangen, sondern du konntest deinen Standpunkt durchsetzen.
Da gab es eine heftige Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung, wie das in solchen Fällen ist. Und die hat schon dann damit geendet, dass es dann die Feststellung gab, dass diese Einkünfte nicht berechtigt waren und auch dann zurückgezahlt werden mussten.
Deine ganze Familie, und letztendlich ist es ja im Saarland insgesamt wohl so, hat ja immer irgendwas mit Bergbau zu tun.
Ja, das stimmt. Beide Großväter waren aktive Bergleute. Mein Vater war dann Finanzbeamter, da war das dann etwas anders. Aber der Bergbau hat das Saarland absolut dominiert in der damaligen Zeit. Ein Drittel aller Arbeitsplätze gehörten zeitweilig dem Bereich der Montanindustrie an, Kohle und Stahl. Und die Mentalität des Landes ist vom Bergbau geprägt. Das war schon das zentrale Thema in diesem Land und deshalb war das auch der schwierigste Prozess in meiner Regierungszeit, die sozialverträgliche Beendigung des Steinkohlenbergbaus im Saarland. Das hat zu heftigen Auseinandersetzungen im Land geführt, große Demonstrationen sowohl der Bergleute als auch der Bergbaugegner. Und das war eine Auseinandersetzung, die sehr gefordert hat, die auch sehr ins Persönliche dann teilweise gegangen ist.
Ins Persönliche, aber, also gegen dich oder
ja, für die? Also ich habe über Wochen die Situation gehabt, dass immer wieder vor meinem Haus demonstriert wurde, mal für, mal gegen den Bergbau. Das geht natürlich an der Familie, das geht an den Kindern nicht vorbei. Die waren damals klein. Für die war das schwierig zu verarbeiten, dass da Leute vor dem Haus standen und sich nicht sehr vorteilhaft über den Vater geäußert haben. Das war eine harte Zeit, aber es war einfach notwendig. Und es ist uns gelungen, den Bergbau zu beenden, ohne jede betriebsbedingte Kündigung, sozialverträglich. Und das war ein schwieriger, aber am Ende erfolgreicher Prozess.
Also du bist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden als Ministerpräsident, also Ministerpräsident des Jahres.
Ja. Genau.
Also dieser Strukturwandel, den du eingeleitet hast, da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil das muss ja für dich bei dem familiären Hintergrund wirklich schwierig gewesen sein. Aber die Leute, die Öffentlichkeit nimmt es ja anders wahr, weil dann ist ja natürlich der Politiker, der Ministerpräsident, der jetzt einfach radikal irgendwas beendet. Aber für dich war es ja wirklich schwierig.
Natürlich. Das war ein Arbeiten, das tief eingegriffen hat in Biografien, wie gesagt, meiner Großeltern, meiner Freunde, meiner Bekannten, mein Nachbar, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe, war Bergmann, aktiver Bergmann noch in der damaligen Zeit. Viele Freunde waren aktive Bergleute und denen zu sagen, Leute, es geht zu Ende, war nicht einfach. Aber ich finde, man war es den Leuten einfach schuldig. Es macht ja keinen Sinn, gegen Strukturwandel anzusubventionieren. Das ist Verschleuderung volkswirtschaftlichen Vermögens. Man muss ihn proaktiv gestalten. Man muss damit umgehen. Das haben wir gemacht, weil wir fest davon überzeugt waren, dass wir das dem Land schuldig sind. Und ich glaube, der Weg hat sich auch gelohnt. Wir waren dann ein Land, das wachstumsstark war. Ministerpräsident des Jahres wird man ja auf der Grundlage der Auswertung volkswirtschaftlicher Daten. Und da waren wir im Dynamik-Ranking mehrfach vorne in Deutschland in der damaligen Zeit.
Was für dich persönlich noch dazu geführt hat, dass du dann von Angela Merkel ins Kompetenzteam berufen wurdest, das, weil du offensichtlich da Wirtschaftskompetenz bewiesen hast.
Sicherlich auch. Also das hat sicher eine Rolle gespielt. Ich habe mich da auch drüber gefreut.
Ja, aber wie ging es dann weiter? Also du warst ja quasi Schattenwirtschaftsminister schon. Und das hat dann nicht geklappt. Du bist dann eingezogen als aktiver Ministerpräsident des Saarlandes in den Bundestag und...
Ja, also nach der Wahl gab es ja dann die Situation, dass eine große Koalition gebildet wurde. Damit hat man vor der Wahl nicht gerechnet. Das lag am Wahlausgang, der knapper war als ursprünglich vorhergesehen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die verfügbaren Ministerpositionen für die Union weniger waren als ursprünglich vorgesehen. Dann mussten natürlich nicht nur Begehrlichkeiten des Koalitionspartners berücksichtigt werden, da mussten auch unionsinterne Begehrlichkeiten berücksichtigt werden. Mir ist das nicht schwer gefallen, am Ende zu sagen, wenn die Konstellation es nicht hergibt, Wirtschaft und Arbeit in einer Hand zu vereinigen. Das war damals meine Vorstellung, ein Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, nicht nur ein Wirtschaftsministerium. Das gab die Konstellation objektiv nicht her. Das war für mich kein Problem.
am Ende gilt lieber der Erste in der Provinz als der Zweite in Rom.
Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema. Da gab es ja diesen legendären, diese legendäre Sitzung nach der Wahl, wo Gerd Schröder doch mächtig aufgetrumpft hat und Angela Merkel da ein bisschen pikiert saß. Jetzt geht ja die These, einige Leute sagen das so, dass Angela Merkel eigentlich nicht von der CDU, sondern von der SPD zur Kanzlerin gemacht wurde, weil die CDU jetzt die nach dieser, insbesondere nach diesem Auftritt von Herrn Schröder, Frau Merkel nicht mehr im Regen stehen lassen konnte. Sie war ja jetzt nicht die strahlende Wahlgewinnerin, das kann man ja nicht sagen.
Ja, aber sie war die Spitzenkandidatin, sie war die Kanzlerkandidatin der Union, also da gab es intern in der Union überhaupt keinen Zweifel. Angela Merkel war unsere Nummer eins und wenn das Wahlergebnis das erlaubt, war klar, sie wird Kanzlerin und da gab es keine ernsthafte Debatte in der Union.
Keine ernsthafte, also da hört man ja unterschiedliche Sachen, dass da...
Also ich jedenfalls kann mich daran nicht erinnern. Manches vergisst man ja im Laufe seines Lebens, insbesondere Unangenehmes, aber das hätte ich sicher nicht vergessen. Also ich habe an keinem Gespräch teilgenommen, an dem nach dieser Bundestagswahl, die das stimmt, nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Eine Diskussion, die zum Gegenstand gehabt hätte, jetzt müssen wir aber die Pferde wechseln und darüber nachdenken, ob Angela Merkel wirklich die richtige ist, überhaupt nicht, das war klar.
Also das Stichwort in dem Zusammenhang ist ja tatsächlich der Andenpakt, in dem du ja auch Mitglied bist. Du könntest mal ganz kurz erklären, was der Andenpakt ist.
Also dass das mit dem Andenpakt was zu tun hatte und dass da Widerstand aus dem Andenpakt gekommen sei, glaube ich nicht. Auch das hätte mir eigentlich bewusst sein müssen. Der Andenpakt ist eine Gruppe von Freunden, die sich in der Jungen Union kennengelernt haben. Wir haben damals in der Jungen Union auch die ein oder andere Delegationsreise gemacht. Das Programm war immer furchtbar voll und Ziel des Andenpaktes war, sicherzustellen, dass es bei politischen Delegationsreisen nicht nur politische Gespräche, sondern auch ein klein bisschen Raum für etwas mehr Freiheit, für etwas mehr Freizeit gibt. Das ist das eigentliche Thema. Das ist eine Gruppe von Freunden. Ich weiß, dass in der öffentlichen Debatte da ein Geheimbund, ein Männerbund draus gemacht wurde, der sich verschworen hat, dunkle Machenschaften betreibt. Das ist alles völliger Unsinn. Das sind Freunde, die sich politisch kennengelernt haben, die politisch aktiv waren, aber die sich eigentlich hier auf einer persönlichen Ebene gut leiden konnten und zusammengetroffen sind.
Aber also Absprachen, ich meine, das würde sie ja natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit zugeben, aber Absprachen, dass man sich zum Beispiel, das wurde ja auch immer mal wieder kolportiert, dass man sich in der Zukunft nicht gegenseitig irgendeinen Posten wegnehme oder nicht für den gleichen Posten kandidiert. Solche Absprachen gibt es gar nicht?
Also ich habe nie an einer solchen Absprache teilgenommen. Das war auch nie offizielles Thema des Andenpaktes. Das ist nicht der Andenpakt. Wir haben viele Mitglieder im Andenpakt, die nie ein parteipolitisches oder ein staatspolitisches Amt hatten, sondern wir waren Freunde aus der Zeit der Jungen Union und haben auf dieser Grundlage Gedanken ausgetauscht, natürlich auch den politischen Gedankenaustausch gepflegt.
Und also ich meine, einer der Mitglieder war ja Roland Koch, mit dem du zum Teil dann solidarisiert hast, zum Teil ihm aber auch offen widersprochen hast, wie du sowieso in vielerlei Hinsicht dich nicht immer nur parteikonform oder der Parteilinie gemäß geäußert hast. Da gab es einen Vorfall in der Zuwanderungsdebatte, wo du gesagt hast, ja, hast du Nachteile zugegeben, das war tatsächlich politisches Theater, aber erfolgreich.
Ja, nee, so war das nicht. Also da darf man verschiedene Dinge jetzt nicht miteinander verwechseln. Die Debatte um die Frage des politischen Theaters hatte zu tun mit der Abstimmung des Bundesrates zum Zuwanderungsgesetz. Da war es so, dass das Land Brandenburg, auf das es ankam, gesplittet abgestimmt hat. Der Ministerpräsident hat ja gesagt, der Innenminister nein. Und die Frage ging um das Thema, sind diese Stimmen gültig abgegeben, ja oder nein. Das hat dann später auch zu einer Auseinandersetzung vor dem Bundesverfassungsgericht geführt. Und es zeichnete sich im Vorfeld ab, obwohl eigentlich die besseren Argumente, was dann später auch vom Gericht bestätigt worden ist, dafür sprachen, dass die Stimmen ungültig sind, dass der amtierende Bundesratspräsident die Stimmen für gültig erklärt. Und da haben wir in der Vorbesprechung der CDU-Ministerpräsidenten, die es immer am Abend vor der Bundesratssitzung gibt, gesagt, das nehmen wir nicht hin, dagegen protestieren wir. Und so gesehen war das natürlich ein abgesprochener Protest, den wir dann da auch deutlich zum Ausdruck gebracht haben im Bundesrat. Das habe ich dargestellt dann zwei Tage später vor dem Hintergrund einer lang abgesprochenen Veranstaltung im Saarländischen Staatstheater. Und daraus wurde dann eine Debatte, das sei Theater gewesen. Ich habe diesen Begriff auch benutzt, aber mit dem Zusatz legitim. Politik ist immer auch die Darstellung dessen, was man vertritt, wofür man eintritt. Und solange sich die Darstellung und der Inhalt decken, ist Politik natürlich etwas, was auf mediale Wirkung ausgerichtet ist. Das ist dann aber legitim. Ich muss meine Inhalte ja vermitteln. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Roland Koch hat im hessischen Wahlkampf eine Kampagne gemacht, die dann von vielen CDU-Landesverbänden übernommen wurde, zur doppelten Staatsangehörigkeit. Also der Doppelpass, dazu gab es Unterschriftenaktionen. Daran hat der Saarländische Landesverband sich nicht beteiligt. Da waren wir unterschiedlicher Meinung, Roland Koch und ich. Und das ändert überhaupt nichts an unserer freundschaftlichen Verbundenheit. Roland Koch war einer der klügsten Köpfe, die die CDU hatte, analytisch ein ganz hervorragender Mann. Wir haben viele Dinge auch gemeinsam durchgestanden. Wir haben uns persönlich immer sehr gut verstanden. Deshalb konnten wir auch politisch miteinander streiten. Da sind wir einen anderen Weg gegangen. Politisch, strategisch, sage ich im Nachhinein, war die Entscheidung richtig, die er getroffen hat. Es war eine Entscheidung, die der CDU Stimmen gebracht hat. Also politisch, strategisch war das in Ordnung. In der Sache selbst kann man da unterschiedlicher Meinung sein und waren wir unterschiedlicher Meinung.
Also heutzutage hätte er die AfD wahrscheinlich mit klein gehalten.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Erfolg der AfD viele, viele unterschiedliche Ursachen hat und dass er möglicherweise nicht nur mit der AfD selbst zu tun hat.
Was ja interessant ist, dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, aus dem Bundesrat, aus der Abstimmung. Ja. Jetzt bist du Bundesverfassungsrichter und es hätte ja jetzt sogar theoretisch sein können, dass du selber über diese Abstimmung, respektive über die Legitimität dieser Abstimmung, hättest richten müssen.
Also das Risiko bestand nicht. Ich war an der gerichtlichen Auseinandersetzung über dieses Abstimmungsverhalten beteiligt, aber als Antragsteller. Wir haben dann mit den CDU-geführten Bundesländern ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Und dieses Verfahren war auch erfolgreich. Hier am Ende hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es stimmt, die Stimmen waren ungültig, die Entscheidung des Bundesratspräsidenten war falsch. Und ich war in diesem Verfahren auf der Antragstellerseite beteiligt. Ich durfte also die Antragsteller vertreten und vor den Schranken des Gerichts vortragen. Ich habe dann später irgendwann dummerweise einmal gesagt, das war der schönste Tag in meinem Leben als Minister. Präsident. Daraus ist dann eine Legende geworden, mit Blick auf meine spätere Berufung zum Bundesverfassungsgericht. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass natürlich jemand, der politisch tätig ist und dann zum Bundesverfassungsgericht wechselt, in die Situation kommen kann, dass beim Bundesverfassungsgericht Dinge verhandelt werden, an denen er beteiligt war. Damit da die Problematik der Unparteilichkeit und Überparteilichkeit nicht tangiert wird, gibt es das Institut der Befangenheit. Wenn jemand in besonderer Weise involviert war in einer Angelegenheit, kann er sich selbst ablehnen wegen Befangenheit oder kann er von den Verfahrensbeteiligten abgelehnt werden wegen Befangenheit. Das kann man im Einzelfall klären. Ansonsten ist die Grundsatzfrage, wollen wir, dass Leute, die politischen Erfahrungshorizont haben, die aktiv politisch tätig waren, dem Bundesverfassungsgericht angehören, oder wollen wir das nicht? Ich meine, das ist eine Bereicherung für das Gericht, weil da natürlich Erfahrungswissen mit eingebracht werden kann, über das jemand, der in diesem Geschäft nicht tätig war, nicht verfügen kann. Aber die Dosis macht das Gift. Wenige mit politischem Hintergrund, ja. Schlecht wäre es natürlich, wenn das Bundesverfassungsgericht dominiert würde von ehemaligen Politikern. Das würde dem Gericht sicherlich nicht gut tun.
Die Kehrseite der Medaille ist ja, was halten denn deine jetzigen oder ehemaligen Kollegen hier am Bundesverfassungsgericht davon, dass da sozusagen ein Examensjurist, definitiv, du hast ja ein super Examen abgelegt, aber nicht promoviert, nicht in einer Uni unterwegs gewesen, sondern in der Politik, der sozusagen als Quereinsteiger für die ja wahrscheinlich hier aufläuft. Wie weit musstest du dir deine Sporen verdienen oder war das für die völlig okay, dass sie sagen, ja, Herr Müller, super, auf Sie haben wir gewartet?
Also das hat natürlich keiner gesagt und das ist auch richtig so, ist auch gut so, aber die Aufnahme hier war unheimlich offen. Also es gab ja nach meiner Berufung oder auch vor meiner Berufung zum Bundesverfassungsgericht, das wurde ja bekannt, ich musste ja durch den Bundesrat gewählt werden, eine öffentliche Debatte. Ist das richtig, dass der Müller Bundesverfassungsrichter wird? Der war doch so exponiert parteipolitisch tätig. Die ist in der Öffentlichkeit geführt worden. Das ist auch richtig. Das gehört sich in einer offenen Gesellschaft, dass man da offen drüber redet. Im Gericht war das nie ein Thema. Die Kolleginnen und Kollegen waren neugierig auf mich, haben mich aber ganz offen aufgenommen, sind ganz offen auf mich zugekommen. Das gilt sicherlich in besonderer Weise für meinen damaligen Senatsvorsitzenden, für den damaligen Präsidenten Andreas Voskuhle. Die hatten keinerlei Vorbehalte. Die haben mal geguckt, was macht der da neu kommt, wie bringt er sich ein, hat er was zu sagen, hilft er uns weiter. Das war von Anfang an sehr angenehm und da hat mir sehr geholfen. Das ist ja völlig klar. Ich habe natürlich längere Zeit nicht mehr rein juristisch gearbeitet. Das geht in der Politik nicht. Tief juristisch in Themen einzusteigen ist unmöglich, wenn man ein politisches Amt hat, in dem man 100 Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss. Also, und deshalb war da schon ein gewisses Maß an Befangenheit, als ich hierher gekommen bin. Bestehst du den juristischen Diskurs? Kannst du da was einbringen? Aber das lief sehr, sehr gut und die Akzeptanz war sehr schnell da. Und es war ja auch relativ schnell Ruhe dann in der Debatte. Braucht man den Politiker Müller beim Bundesverfassungsgericht? Irgendwann hat da ja keiner mehr drüber geredet.
Wie hemdsärmelig darfst du denn hier auftreten? Weil du giltst ja doch als sehr, sehr volksnah und also du haust mal einen raus und hast einen guten Sinn für Humor und das ist ja, geht ja alles so typischen Richtern. Ich darf das jetzt sagen, weil ich bin ja nicht in der Riege. Und gar Bundesverfassungsrichtern wird sowas ja nicht nachgesagt, sondern die rümpfen ja vielleicht eher die Nase.
Also vor einiger Zeit ist in einer großen deutschen Tageszeitung das Temperament des Verfassungsrichters Peter Müller thematisiert worden. Das stimmt, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, rede über die Dinge offen. Aber das ist, sagen wir, für die Arbeit hier am Gericht überhaupt kein Problem. Hier zählt das juristische Argument, sonst nichts. Und wenn einer versuchen würde, hier eine Agenda durchzusetzen, gar eine politische Agenda, der würde jede Akzeptanz verlieren. Der wäre unter den Kolleginnen und Kollegen sofort unten durch und das ist gut, das ist eine wirklich der großen Stärken dieses Gerichts. Hier findet ein deliberativer Prozess statt, hier findet ein Ringen um die Sache statt, intensiv, und da hält man es auch aus, wenn es auch schon mal hart zur Sache geht, das muss es auch, das hat die Sache verdient.
Und was nervt dich besonders, also wenn man das so liest, ist ja auch, gibt es doch vergleichsweise viele Verfahren, die jetzt auch von der AfD eingereicht werden. Und auch da gibt es auch, also die halten euch, glaube ich, ganz gut auf Trab.
Also wir haben im staatsorganisatorischen Bereich ein Anwachsen der Verfahren. Das hat mit unterschiedlichen Antragstellern zu tun. Ich will da jetzt auch als aktiver Verfassungsrichter einzelne Antragsteller nicht öffentlich bewerten. Fakt ist, dass im Bereich des Parlamentsrechts, dass im Bereich des Wahlrechts, dass im Bereich des Parteienrechts wir einen deutlichen Anstieg der Verfahrenszahlen haben. Und wir da schon vor beachtlichen Herausforderungen stehen. Gerade auch in meinem Dezernat waren die letzten Wochen und Monate extrem arbeitsaufwendig. Verfassungsrichter haben viel zu tun. Also wenn man sich ansieht, welche Menge an Verfahren hier bewältigt werden muss, das ist eine extreme Belastung. Und gerade in diesem Bereich ist sie im Moment ganz besonders hoch. Wahr und richtig ist, dass man schon an der einen oder anderen Stelle den Eindruck gewinnen kann, dass nicht immer richtig erkannt wird, was hier stattfindet. Was findet hier statt? Hier wird geprüft, ob die Politik bei im staatsorganisatorischen Bereich, ob die Politik bei der Wahrnehmung der politischen Auseinandersetzung die Grenzen der Verfassung beachtet hat. Uns interessiert nicht die Frage, ob etwas politisch richtig ist, ob etwas politisch zweckmäßig ist, ob von mehreren Lösungen die politisch beste gewählt worden ist. Wir haben nur zu fragen, sind die Grenzen, die weiten Grenzen, die die Verfassung zieht, eingehalten worden oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht ist der falsche Ort, um politische Auseinandersetzungen fortzuführen. Manchmal hat man aber den Eindruck, dass das ein oder anderen Verfahren schon dazu dient.
Also ich frage auch deshalb, weil zumindest der Eindruck entsteht und offenbar nicht nur bei mir, dass es vergleichsweise viele oder dass vergleichsweise viele Gesetze verabschiedet werden, die nachher von höchster Stelle quasi kassiert werden, weil sie geltendem Recht widersprechen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und meine eigentliche Frage dabei ist, das kann ja für die politische Glaubwürdigkeit, das kann der politischen Glaubwürdigkeit nicht dienlich sein.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns verabschieden von einer Vorstellung, die weit verbreitet ist und auch immer wieder befördert wird. Wenn das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz beanstandet, heißt es Ohrfeige für den Gesetzgeber, Klatsche für XYZ. Da muss man einfach sehen, zunächst einmal, die allergrößte Zahl der Verfahren bei uns bleibt ohne Erfolg. Das gilt insbesondere für den Bereich der Verfassungsbeschwerden. Weit, weit über 90% der Verfassungsbeschwerden bleiben ohne Erfolg. Zweitens, wenn wir dann schon einmal eine gesetzliche Regelung beanstanden, dann geht dem voraus ein intensiver Prozess der Prüfung. Wir haben hier ein Privileg, das die Politik nicht hat. Das ist Zeit. Wir können in aller Ruhe uns die Dinge anschauen. Wir können das intensiv prüfen. Das ist in dem hektischen Prozess der Politik ja gar nicht möglich. Und wenn wir dann nach Wochen und monatelangen Diskussionen, manchmal noch nicht einstimmig, sondern mit 5-3 zu dem Ergebnis kommen, da ist die Grenze der Verfassung dann tatsächlich in einem bestimmten Punkt nicht beachtet, dann ist das eine notwendige Korrektur der Politik, weil sie den von der Verfassung gesetzten Rahmen halt überschritten hat. Aber das ist nichts Dramatisches. Das gehört zu einem Staat, in dem die Gewaltenteilung funktioniert. Gewaltenteilung heißt eben, dass die eine Gewalt an der einen oder anderen Stelle der anderen Gewalt eben auch einmal Grenzen setzt und sagt, nee, Leute, so wie er das gemacht hat, geht das nicht.
So, jetzt ein ganz anderes Thema. Als Jurist bist du natürlich letztendlich immer auf der Seite sowieso des Gesetzes, das ist ganz klar, aber Gesetze bedeuten ja häufig eben auch für Unternehmen und da bist du als Wirtschaftsfachmann natürlich auch sofort dabei, nehme ich an, Einschränkung, Bürokratie, Regelungswut. Also wie können wir da, weil man hört ja nun mehr und mehr, dass Deutschland einfach daran immer langsamer wird an der Regelungswut. Wie können wir da realistisch dran arbeiten? Weil das ist ja an allen Ecken und Enden kann man natürlich anfangen und da gibt es ja auch kein Patentrezept. Ja. Aber würdest du zustimmen erstmal, dass du sagst, tendenziell nimmt das zu, weil auch in Unternehmen ja tendenziell noch mehr Juristen eingestellt werden, um juristische Sachverhalte dann in den Vordergrund zu stellen, was im Zweifel auch das Geschäft gefühlt zumindest mehr behindert als in der Vergangenheit.
Das ist natürlich ein Thema, über das kann man stundenlang reden. Also erstens, der Befund ist richtig, die Regelungsdichte nimmt zu. Muss man sich nur anschauen, was am Ende eines Jahres alles im Bundesgesetzblatt zusammengekommen ist. Zweitens, das ist nicht nur und mittlerweile nicht in erster Linie dem nationalen Gesetzgeber geschuldet, sondern die Mehrzahl der Regelungen ist entweder unmittelbar europäisch oder europäisch veranlasst mittlerweile. Drittens, dass das so ist, kann man, glaube ich, nicht so ganz einfach nur der Politik anlasten. Sobald bei uns irgendwo irgendein Problem auftaucht, wird nach dem Gesetzgeber gerufen. Und wenn der Gesetzgeber sich dann bewegt, tut er eigentlich nur das, was von ihm erwartet wird. Dann machen die Repräsentanten das, was die Repräsentierten einfordern. Trotzdem kommen wir zunehmend in eine Situation, in der das Regelungsgeflecht unüberschaubar ist. Das hat mit dem Volumen der Regelungen zu tun. Und das hat dann auch mit der Komplexität der Regelungen zu tun. Also wir haben uns mit einigen Regelungen in der letzten Zeit zu beschäftigen gehabt, bei denen ich glaube, dass sie für den Normalsterblichen kaum noch zu durchschauen sind. Das ist ein Problem. Nun ist die Debatte um die Entbürokratisierung, die ist ja uralt. Jeder schreibt sich Entbürokratisierung auf die Fahnen. Ich habe das als Ministerpräsident auch gemacht. Wir haben auch kräftig entbürokratisiert. Wir haben mal Vorschriften, die wir abgeschafft haben, auf einen großen Stapel gelegt. Das waren 50 Kilo Vorschriften, die wir abgeschafft haben. Leider hat es fast keiner gemerkt. Und das ist ein Dilemma. Wir müssen da rauskommen, denn das erstickt Initiative. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Diagnose ist nicht das Problem. Die Diagnose teilen ja die allermeisten Menschen, sondern die Frage ist, wie tun wir das? Was kann man machen? Ich bin dafür, ich glaube, wir müssen unser Denken verändern. Das typische Denken, das zu dieser Situation führt, ist, glaube ich, dass wir nach dem Prinzip verfahren, alles, das, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Juristen nennen das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Und ich glaube, wir brauchen den umgekehrten Weg. Wir müssen sagen, grundsätzlich ist alles erlaubt, es sei denn, es gibt einen wirklich zwingenden Grund, etwas zu verbieten. Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Wenn das die grundsätzliche Systematik ist, glaube ich, könnte man ein Stück weiterkommen und feststellen, dass man vieles nicht braucht.
Ja, aber das ist ein ziemlich weiter Weg, wie du schon sagst. Das wird ja seit Generationen schon diskutiert, also was an Bürokratieabbau alles möglich und notwendig ist. De facto ist es ja in vielerlei Hinsicht inzwischen Standortnachteil für Unternehmen in Europa. Und der Ruf, das ist ja eigentlich eine europäische Regelung, heißt aber trotzdem ja immer, die Staats- und Regierungschefs, respektive die Minister, die entsprechenden, haben ja sich darauf geeinigt. Also dieser Rückzug und immer in die Kamera zu gucken, so, kann ich ja auch nichts dran machen, das ist Europa, stimmt ja insoweit nicht, weil es gibt ja immer eine Abstimmung, die von den Regierungschefs, respektive von den Ministern gemacht wurde.
Ja, und nicht selten, es gibt ja viele, viele Beispiele, dass der Versuch, etwas auf nationaler Ebene oder wenn der Versuch, etwas auf nationaler Ebene zu regeln, gescheitert ist, man das dann über den Umweg über Brüssel dann doch wieder auf die nationale Ebene zurückverlagert. Das ist so. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir auch auf europäischer Ebene eine Situation haben, die dem selbstgesetzten Anspruch nicht entspricht. Alle Kommissionspräsidenten, der Vorsitzende der Entbürokratisierungskommission auf europäischer Ebene und andere haben alle gesagt, Europa muss groß in den großen Dingen und klein im Kleinen sein. Die Wirklichkeit ist eine andere. Und deshalb muss man daran.
Wie weit würdest du denn jetzt kommentieren, was die aktuelle Bundesregierung an Kommunikationen, an neuen Gesetzen auf den Weg gebracht hat? Also da liegt ja vielen das sogenannte Heizungsgesetz ist schwer im Magen.
Also ich glaube ja, dass auch Bundesverfassungsrichter als Mitglieder der Zivilgesellschaft die Möglichkeit haben und die Pflicht haben, sich am demokratischen Dialog zu beteiligen. Auch und gerade in der heutigen Zeit, in der der Populismus stark wird, in der rechtsextreme, rechtsradikale Positionen an Akzeptanz gewinnen. Trotzdem, solange ich im Amt des Verfassungsrichters bin, würde ich mich da zurückhalten wollen.
Ja, okay, das ist ja verständlich. Aber trotzdem, zu beiden Themen, die du gerade selber angesprochen hast, nämlich zum einen Bürokratisierung und quasi unverständlich. Ja. Unverständlichkeit von Gesetzesvorlagen und dann noch verabschiedeten Gesetzen, genauso wie jetzt die Kommunikation in der Politik, führen ja irgendwo mit zu zunehmenden Populismus und die rechtsradikalen Parteien, die Dinge primär vereinfachen, sind auf dem Vormarsch. Das ist ja nicht nur in Deutschland so.
So ist das. Das ist
wie schätzt du das denn ein? Wie schätzt du auch die Entwicklung ein? Das darfst du sowohl als Politiker als auch als Bundesverfassungsrichter.
Also ich finde, wir müssen uns Sorgen machen um die Zukunft der Demokratie. Das gilt zunächst einmal im globalen Kontext. Vor 30 Jahren hat Fukuyama das Buch geschrieben vom Ende der Geschichte nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, hat gesagt, jetzt ist vollkommen klar, weltweit werden Menschenrechte, werden Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat sich verbreiten, das ist nicht mehr aufzuhalten. Die Bilanz ist, wenn man die Situation heute mit der Situation damals vergleicht, die Demokratie befindet sich im Krebsgang. Wenn man sich die Untersuchungen von Freedom House etwa anschaut, dann haben wir in den letzten 17 Jahren eigentlich einen permanenten Rückgang demokratischer Freiheiten. Wenn man die Staaten miteinander vergleicht, dann ist das noch gar nicht so dramatisch. Aber wenn man es auf die Bevölkerung bezieht, leben wahrscheinlich nur noch gut 20% der Weltbevölkerung in demokratischen Systemen. Das ist das eine. Und das zweite, was man sehen muss, man muss sich auch Sorgen machen in den demokratischen Staaten über das Aufkommen der Populisten. Es gibt eine Untersuchung zweier amerikanischer Politologen, die ein Buch geschrieben haben mit der These, die Demokratien sterben an den Urnen. Die werden nicht von den Militärs im Wege des Putsches beseitigt, sondern zum Teil ist das ein Prozess, bei dem Wahlen gewonnen werden von Populisten, die dann anschließend die Strukturen verändern und autokratische Systeme etablieren. Also da muss man sich Sorgen machen. Auch da, sage ich mal, glaube ich, dass ich mich vielleicht in der aktiven Zeit als Verfassungsrichter doch eher zurückhalten muss. Aber ich finde, das Erste und das Wichtigste, was man einfach braucht, ist der offene und ehrliche demokratische Diskurs. Man darf Dinge nicht unter den Teppich kehren. Wenn sie unter dem Teppich bleiben, werden sie giftig. Mhm. Und deshalb brauchen wir eine offene und ehrliche demokratische Auseinandersetzung. Das ist die Idee des Grundgesetzes. Das Grundgesetz setzt auf die Offenheit des demokratischen Diskurses und nicht in erster Linie auf Verbote und Beschränkungen der Freiheit. Das Grundgesetz glaubt daran, dass Demokraten in der Lage sind, mit offenem Visier die Demokratie stark zu machen und zu verteidigen.
Du hast schon angedeutet, und das ist ja auch der Presse zu entnehmen gewesen, deine Amtszeit läuft aus.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, wie weit du schon kommentieren möchtest, wie es dann weitergeht, aber die allererste Frage ist, kommt es überhaupt noch in Frage, dass du in die Politik zurückgehst?
Also ich halte es nicht für sinnvoll, kalten Kaffee nochmal aufzuwärmen.
Also kein schwarzer Peter mehr fürs rote Saarland.
Und außerdem ist das auch eine Frage des Alters und nicht zuletzt eine Frage der Rücksichtnahme auf meine Frau. Also wenn ich dir jetzt eröffnen würde, ich will wieder für irgendein Mandat kandidieren, wäre die zu Recht sauer, denn die hat vieles mitgetragen, was ihr auch vieles zugemutet hat in meiner politischen Zeit, auch in meiner jetzigen Funktion. Und jetzt ist mal Zeit auch für uns beide. Das politische Comeback des Peter Müller in dem Sinne, dass ich mich nochmal um Mandate oder Ministerämter oder sowas bewerbe, wird es nicht geben. Definitiv.
Bundespräsident?
Auch nicht. Auch das schließe ich aus. Das wird es nicht geben. Am politischen Diskurs teilnehmen werde ich. Und das kann man dann sicherlich ja auch etwas freier, als das bisher oder gegenwärtig noch der Fall ist. Da gibt es aber unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich da einbringen kann. Da ist noch nichts endgültig entschieden, aber da zeichnet sich schon das ein oder andere ab.
So, und worauf freust du dich denn am meisten, wenn jetzt du hier irgendwann Ende des Jahres voraussichtlich deinen Schreibtisch verlässt und für immer, hoffentlich nicht für immer, weil hin und wieder hast du ja noch einen Termin in Karlsruhe, aber dann zumindest von diesem Schreibtisch dich verabschiedest und ins Saarland fährst. Was machst du dann als erstes? Worauf freust du dich am meisten?
Also das ist ein bisschen davon abhängig, wann das sein wird. Das ist ja nicht endgültig abzusehen. Ich glaube, dass die Pilzsaison in diesem Jahr dann schon vorbei sein wird, sodass ich also einer Leidenschaft von mir, ich bin leidenschaftlicher Pilzsammler, wahrscheinlich nicht nachgehen werde.
Ansonsten, also den im Wald und nicht in der Kneipe.
Ja, den im Wald, ja, ganz, ganz klar. Röhrlinge, also keine Urpilz oder ähnliche Biersorten, sondern Röhrlinge. Ich freue mich natürlich darauf, dann wirklich auch Zeit zu haben, in Ruhe zu lesen, auch nochmal stärker Belletristik lesen zu können, in Ruhe mal wieder Musik hören zu können. Also ich sehe Ruhestand schon auch als ein Stück Möglichkeit, alles das, was man in seiner aktiven Phase dann zurückgestellt hat, doch wieder aufleben zu lassen.
Musik machen oder Musik hören?
Ja, Musik machen weiß ich nicht genau. Ich habe ja Saxophon und Klarinette gespielt, habe das auch mit viel Engagement gemacht. Das Saxophon habe ich verkauft, das gibt's gar nicht mehr. Die Klarinette ist nicht spielfähig, aber die könnte man nochmal general überholen lassen. Aber ob ich da nochmal aktiv einsteige, weiß ich nicht genau. Muss ich mal gucken, das lasse ich einfach auf mich zukommen.
Das sagt Peter Müller. Vielen Dank, lieber Peter, für das Gespräch. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den natürlich abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald, Ihr Roland Festring.